they're shipping Father's Day gifts with a rapid-fire round of questions. Ready?
Yes. My gift. Can you pack it?
Yep.
Ship it?
Yes.
Guarantee it?
Of course.
Oh, send a set of golf clubs.
Oh, hole in one.
Protect electronics? Dog-proof it? Return it if they hate it?
Yes, no, and yeah.
Are you the UPS store?
Hey, we have a winner!
Visit theupsstore.com/guarantee for full details. Most locations are independently owned. Product, services, prices, and hours of operation may vary. See center for details. The UPS Store. Visit a store today.
Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au/German.
SBS feiert dieses Jahr seinen 50. Geburtstag. Zu diesem Anlass möchten wir an dieser Stelle zurückblicken, und zwar mit jemandem, dessen Stimme Sie bestimmt noch kennen. Möchtest du dich gerade vorstellen?
Ja, hallo Julia, hallo Hörer zu Hause und Hörerinnen. Ich bin Christian Fröhlicher, war 29 Jahre lang bei SBS im deutschen Programm und etwa 20 Jahre davon Executive Producer.
Freut mich sehr, dass du den Weg nochmal gefunden hast hier ins Studio zu uns.
Gerne.
Ich möchte am Anfang auch gleich zu deinen Anfängen gehen. Du warst ja damals noch in der Schweiz, als du dich beworben hast auf eine Stelle ja als Produzent. Was wusstest du denn von SBS und wie hast du von dieser Stelle erfahren?
Also ich wusste gar nichts, außer dass ich SBS Fernsehen kannte. Das kannte ich sehr gut. Kleiner Rückblick, ich kam 1992 als Backpacker nach Australien im Rahmen einer 7-monatigen Weltreise und verbrachte 2,5 Monate in Australien, bin so klassischer Backpacker-Trip rund um Australien, die Hälfte mit dem Auto gefahren und war ganz toll und habe da in Melbourne fast zuletzt, so 5 Tage vor der Rückreise, eine Australierin kennengelernt. Und sie wurde meine Freundin, ich wurde ihr Freund. Und über 2 Jahre hinweg war das eine Fernbeziehung, weil ich ging natürlich zurück in die Schweiz. Sie kam mich aber mehrmals besuchen. Ich kam auch mehrmals nach Australien und kannte innerhalb dieser Australien-Trips dann SBS Fernsehen sehr gut. Und dann, als ich mein Studium beendet hatte, 1994 im März, bin ich dann eine Woche darauf nach Australien gekommen mit einem Einwegticket. Und zwar hat mir meine Freundin ein paar Wochen zuvor eine Anzeige geschickt, ein Stelleninserat. Und das war SBS Radio, deutsches Programm. Die suchten einen Mitarbeiter, einen Journalisten. Und ich dachte, ja, das ist ja ideal für mich. Ich war 5 Jahre im Schweizer Radio zuvor und ich habe so in meinem jugendlichen Übermut gedacht, ja, wer sonst als ich kann diesen Job ausfüllen? Bisschen naiv, weil es gab da natürlich andere Bewerber und habe dann aber zum Glück das Interview überstanden und den Job bekommen.
Es hat sein müssen, ja?
Genau. Ich weiß nicht, was ich sonst gemacht hätte. Vielleicht wäre ich dann am nächsten Tag wieder ins Flugzeug angestiegen und zurückgeflogen. Also aber damit habe ich irgendwie gar nicht gerechnet. Wie gesagt, war ein bisschen, fast ein bisschen arrogant.
Ja, aber zu Recht, ja. Also du hast schon gesagt, du hast fast 30 Jahre für SBS gearbeitet und hast vor circa 2 Jahren deinen Abschied genommen. 29 Jahre ist eine ganze Zeit. Wie blickst du denn jetzt auch mit ein bisschen Abstand zurück auf die Zeit und auf darauf, was SBS für dich bedeutet hat und vielleicht immer noch bedeutet?
Ja, Abstand ist ein gutes Wort. Also es war buchstäblich ein Abstand, cold turkey. Ich ging einen Tag nach meinem 58. Geburtstag in Pension quasi, also nach 40 Jahren im Journalismus, weil zuvor, wie gesagt, in der Schweiz auch zuerst 4 Jahre in der Presse und dann 5 Jahre im Schweizer Radio. Und ich habe dann irgendwie gedacht, 40 Jahre, das reicht und ich kann wirklich diesen Abstand nehmen, habe dann bewusst abgeschaltet, buchstäblich, also nicht mehr, war dann nicht mehr dabei im Programm, bin auch zuerst mal auf Reisen, also unsere Tochter hat ein Austauschsemester gemacht, es wurden dann 2 daraus, also fast 6 Monate und die ersten 3 Monate war ich mit ihr in der Schweiz an meiner alten Schule, war eine ganz schöne Erfahrung für sie und für mich natürlich auch und insofern ist mir der Abschied eigentlich leicht gefallen, muss ich sagen. Und wenn irgendwo eine Tür zugeht, dann öffnen sich andere Türen. Das habe ich allgemein so ein bisschen im Leben, war mein Motto. Und habe insofern, so brutal es vielleicht klingt für dich, aber habe SBS nicht vermisst. Also ich komm ganz gut klar und blicke aber natürlich mit großem Stolz und mit großer Freude auf meine Zeit hier zurück und finde, dass ihr eine ganz tolle Arbeit leistet, auch eine wichtige Funktion erfüllt und ausfüllt hier in Australien. Mhm. Ganz klar.
Ja, und du hast ja auch in dieser Zeit viele Veränderungen mitgemacht für die deutsche Community und hast die Veränderungen auch begleitet. Wie hat sich denn Australien jetzt in deinen Augen verändert in der Zeit?
Also fürs deutsche Programm natürlich ganz extrem. Ich habe zwei Statistiken mitgebracht. 1996, also zwei Jahre nachdem ich hier begonnen hatte, war Deutsch noch an sechster Stelle von den Sprachen, die zu Hause gesprochen wurden in der Volkszählung, hinter Italien, Griechenland, China, also Kantonesisch, Arabisch, Vietnamesisch und daneben Deutsch. Und jetzt, 2024, die neuesten Zahlen aufgrund der Volkszählung, da ist Australien, Entschuldigung, da ist Deutschland oder die deutsche Sprache halt wirklich, ja, abgeschlagen auf Platz 23 inzwischen. Mhm. Und die anderen sind Mandarin, Arabisch, Vietnamesisch, Kantonesisch, Punjabi, also China, Indien, das sind die ganz großen Sprachgruppen im Moment und zu den europäischen, dazu gehört leider auch Deutsch dazu, werden halt immer ein bisschen weniger wichtig, weil es halt immer weniger deutsche Einwanderer gibt oder Schweizer und Österreicher und immer mehr aus dem indischen Subkontinent, mhm, aus dem arabischen Raum und aus China.
Ja, das ändert aber nichts an der Tatsache, dass wir fürs Programm immer noch fantastische Talente finden, die wir interviewen dürfen, die tolle Sachen machen, tolle Geschichten erzählen können. Und das ist ja unser Brot und Butter sozusagen.
Genau, und das war auch meine tägliche Herausforderung in all diesen Jahren, fand ich immer spannend und ja, das war ein Nervenkitzel, einfach jeden Tag dieses Programm auf die Beine zu bekommen. Das sind, ja, am Anfang waren es 12, dann 9, dann 7, jetzt sind es noch 5. Aber jeder Tag war diese Herausforderung, das Programm mit tollen Inhalten zu füllen und immer so diese deutschsprachige Perspektive zu finden. Ein Thema, das, worüber Australien zum Beispiel sprach, da eine deutsche Komponente hineinzubringen. Das war immer ganz spannend, mhm, und das fand ich, ja, ist eigentlich, glaube ich, gut gelungen und gelingt auch euch heute noch wunderbar.
Hm. Welche Themen, wenn du dich daran erinnerst, vielleicht waren denn zu deinen Anfangszeiten wichtig für die deutsche Community?
Am Anfang waren es ja Einwanderer, die in den 50er Jahren gekommen waren und die zum Teil gar nicht zurückgingen, aus Kostengründen, aus Gründen, weil sie keine Heimat mehr hatten. Es waren oft Vertriebene aus den aus Preußen zum Beispiel, und für die war Australien wirklich diese Heimat, diese klassische Heimat für immer. Später kamen ja Einwanderer, die aus beruflichen Gründen hierher kamen, und für die war das vielleicht nur für ein paar Jahre so, und daraus wurden dann aber vielleicht Jahrzehnte, aber das waren andere Hörer. Und die am Anfang, fand ich, die waren sehr angewiesen auf deutsches Programm, auf deutsche Inhalte, weil sie die ja anderswo gar nicht bekommen konnten. Also es gab damals noch kein Internet etc., kann man sich ja gar nicht mehr vorstellen. Aber das war wirklich so. Für die war unser Programm war einfach täglicher Bestandteil ihres Tagesprogramms. Und es war auch eine attraktive Zeit, 9 bis 10 Uhr morgens. Und für viele war das ideal zum Frühstück oder auf der Autofahrt ins Büro oder im Büro oder in der Werkstatt. Ja.
Damals war es ja auch nicht selbstverständlich, dass, wenn man hier einwanderte, schon die Sprache konnte, so wie das heute ja oft der Fall ist.
Das kam noch dazu. Es waren oft nicht universitär Gebildete, die Deutsch schon vielleicht auf der Sekundarstufe schon gelernt hatten, sondern ja, die mussten hier von Null beginnen oft.
War da der Servicecharakter noch mehr vorhanden als jetzt vielleicht heute in unserem Programm?
Ja, ich denke, das stimmt schon zu einem gewissen Grad. Es wurde auch gefördert von SBS Management. Also wir hatten diese Mobilfunkwagen, Outside Broadcast Vans. Damit sind wir rausgefahren in die Clubs, bis weit in die Provinz, bis Morwell zum Beispiel. Da gibt es einen deutschen Club. Da waren wir auch mal mit einem Outside Broadcast. Wir waren beim Oktoberfest damals in den Royal Melbourne Showgrounds. Das war eine Riesensache mit Zehntausenden von Besuchern über 4 Tage verteilt. Und wir waren da mit einem Outside Broadcast mit dabei. Und auch beim German Fest, da kann ich mich mal erinnern, da gab es mal eins im Einwanderungsmuseum, so um die Jahrtausendwende, vielleicht ein bisschen danach. Und das waren auch tausende Leute, die da hinkamen. Und für uns natürlich ein gefundenes Fressen. Wir konnten da Leute interviewen, tolle Lebensgeschichten. Ja, hat Spaß gemacht.
We all know that owning a small business means you wear many hats, but sometimes you really need an extra pair of hands. Upwork is how good companies find great and trusted freelance talent. With more than 2 decades of experience, with the simple and ambitious goal of pioneering a better way of working, companies at every stage turn to Upwork to get things done and find more flexibility in staffing key projects and initiatives. They access a global marketplace filled with top talent in IT, web dev, marketing, and more. Posting a job on Upwork is easy. With no cost to join, you can register, browse freelancer profiles, and get help drafting a job post or even book a consultation. From there, you connect with freelancers that get you and can easily hire them and take your business to the next level. Visit Upwork.com right now and post your job for free. That's Upwork.com to post your job for free and connect with top talent ready to help your business grow. That's Upwork.com, Upwork.com.
Welche Herausforderungen gab es denn damals im Radiobetrieb?
Es gab die Herausforderung ganz am Anfang, dass wir noch keine Computer hatten. Nicht, weil wir irgendwie rückständig waren, sondern weil das halt noch nicht gang und gäbe war. Wir hatten damals auch diese analogen Schnittmaschinen, also Revox Studer, Tonbandmaschinen, riesige Dinger, aus der Schweiz übrigens. und die kannte ich schon vom Schweizer Radio her. Also das fiel mir dann leicht, das zu erlernen. Das waren Tonbänder, die man ganz klassisch geschnitten hat mit einer Rasierklinge, also da war so eine Vorrichtung, drückte man drauf, dann war der Schnitt, dann musste man das zusammenkleben und so ein Interview zu schneiden, wenn es nicht live war und man wollte es vielleicht noch ein bisschen aufpeppen oder was einbauen oder so, das hat dann schon ein bisschen gedauert. Und dann so um die späten 90er Jahre war das, glaube ich, kamen dann die Computer und das digitale Schneiden und so weiter kam zu SBS und das war dann eine Revolution, muss man sagen. Also da konnte man viel schneller arbeiten und ganz tolle Sachen ganz in kurzer Zeit machen. Ja.
Hat sich denn das Radio dann auch mehr vom Live-Content wegbewegt mit der Digitalisierung zu voraufgezeichneten Inhalten?
Nein, aber die Möglichkeiten haben sich, es gab viel mehr Möglichkeiten und ich glaube, das, was du ansprichst, das kam erst mit Covid, als wir dann von zu Hause arbeiten mussten und das war dann sehr surreal und das waren dann wirklich dann Aufzeichnungen, ganze Programme, es war nicht mehr live, keine Live-Gäste und so weiter, also das war für die Hörer bestimmt nicht so toll und für uns eigentlich auch nicht. Also es war ein bisschen komisch, Radio als Vorproduktion.
Und beim Radio ist ja die Audioqualität immer sehr wichtig. Und ich habe aus dem deutschen Radio mitgekriegt, dass manche Redakteure in ihren Kleiderschränken gesessen haben, um die entsprechende Audioqualität sicherzustellen. War das bei euch auch so?
Nein, kein Kleiderschrank, aber die Familie durfte keinen Mucks machen. Und wenn der Papa da seine Sendung aufnahm, dann mussten alle ganz still sein, ja.
Das war bestimmt eine Herausforderung, wo ja sowieso alle immer zu Hause aufeinander hockten.
Genau, ja.
Was hat sich denn in den Inhalten geändert über die Jahre?
Ich glaube, das kannst du vielleicht besser beantworten, weil du weißt, was ihr heute sendet. Ich kann nur sagen, was uns damals wichtig war. Also wir hatten den Anspruch, in der ersten Sendehälfte immer das Politische, das Aktuelle zu besprechen und dann in der zweiten Hälfte, also nach den Nachrichten natürlich am Anfang, und in der zweiten Hälfte mehr so das Menschliche, Geschichten aus der Community, Rückblicke in die deutsche Geschichte zum Beispiel, das ist auch immer ganz spannend. Und ja, das war das, was wir damals hatten. Wir hatten auch Sendeformen, die ja, die es heute vielleicht nicht gibt. Also wir hatten Talkback sehr viel, Montagmorgen war immer Talkback und Donnerstagmorgen war Medical Talkback am ersten Donnerstag im Monat. Das war Dr. Johannes Wenzel, ich weiß nicht, ob er jetzt zuhört. Er war Direktor der Unfallklinik in den Dandenongs oder in der Dandenong, im Dandenong Krankenhaus im Osten von Melbourne. Und er war unser Radiodoktor, kam also einmal im Monat herein und die Leute stellten live Fragen, riefen an und er beantwortete die mit viel Geduld und mit viel Talent und ja, das war immer schön.
Wo wir gerade bei schönen Sachen sind, was sind denn deine schönsten Erinnerungen?
Es sind, glaube ich, drei Dinge. Das eine ist das Menschliche, also der Kontakt mit der Community, tolle Geschichten aus unserer Gemeinde, also das sind Mauerfallgeschichten, Holocaust-Überlebende, am Anfang zumindest gab es auch sehr viele Interviews, Kriegserinnerungen, Erinnerungen an die Einwanderung, das konnte auch dann sehr positiv sein, also die Erinnerung mit dem Schiff nach Australien gekommen zu sein, den ersten Job zu haben, sich zurechtzufinden, sich über den Mangel an frischem Brot zu beklagen und das fand ich schön, also diese Begegnungen mit normalen, in Anführungszeichen, Menschen, weil ich finde, jeder Mensch hat eine tolle Lebensgeschichte, hat tolle Anekdoten, die es sich lohnt, herauszukitzeln und den Hörern zu präsentieren. Und dann hat mir auch gefallen, einfach die Funktion, die wir ausgeübt haben hier oder die ihr immer noch ausübt, einfach mit beizutragen zur sozialen Harmonie in Australien. Das ist so wichtig, finde ich, gerade im multikulturellen Australien. Einerseits die Harmonie zwischen den Sprachgruppen und den Einwanderungsgruppen, aber auch zwischen den Einwanderern und den Australiern, die sich ja auch vielleicht fragen, weshalb bezahlen wir Steuergelder, dass die Leute dann in ihrer eigenen Sprache unterhalten und informiert werden. Aber sie verkennen vielleicht, dass SBS ja wirklich eine wichtige Funktion hat, diese Leute heranzuführen an Australien, an die Kultur, an die Gepflogenheiten, an die Pflichten auch und an einfach das, was Australien ausmacht.
Und das ist auch das, was ich hier jeden Tag in der Redaktion so toll finde. Also wenn man hier reinläuft und man hat die Kollegen von 68 Sprachen um sich rum, das ist die Idealvorstellung, glaube ich, auch der Vereinten Nationen. Also ich vergleiche das immer mit einer Vollversammlung der Vereinten Nationen und alle ziehen am selben Strang.
Und das ist so wichtig, gerade wenn man denkt, dass es Leute gibt, die Gegensteuer geben, wie Donald Trump, der hat ja PBS ja, quasi beschnitten mit einer halben, also die kriegen eine halbe Milliarde US-Dollar aus Steuergeldern pro Jahr und da hat er jetzt massiv gekürzt mit einer Rechtsverordnung, also Executive Order, ganz dick und ja, das könnte SBS auch blühen, also ich hoffe natürlich nicht, aber das zeigt nur, wie fragil das ist und es ist eigentlich ein Luxus, den sich Australien da gönnt mit SBS, mit ABC zu einem gewissen Grade auch, aber ein bisschen weniger, weil öffentlich-rechtlicher Sender, das gibt es eigentlich in allen Demokratien, aber SBS, so ein multikultureller Nischensender, gerade im Radio, das gibt es nur in Australien.
Würdest du das als Luxus bezeichnen? Ich würde es eher als Notwendigkeit bezeichnen, um eben eine funktionierende, harmonierende Demokratie zu erhalten.
Ja, also du hast recht. Es ist eine Notwendigkeit, aber es ist ein Luxus, weil sich keine andere Demokratie das gönnt. Also in Deutschland gibt es das nicht, in der Schweiz gibt es das nicht, in den USA eben, wie wir gesehen haben, jetzt mit den Kürzungen auch nicht. In Kanada gibt es einen multikulturellen Sender und lustigerweise in Namibia auch. Da hatten wir nämlich mal ein Interview. Da gibt es einen deutschen Sender in Namibia für die deutsche Minderheit dort.
Ach was. Bei deiner Abschiedssendung, da hast du gesagt, du hast ausgerechnet, dass du wahrscheinlich 4.000 Interviews geführt hast.
Ja, ich glaube, ich habe sogar 6.000 ausgerechnet. Ja.
Noch mehr. Gibt es bei dieser Masse irgendwelche, die dir am stärksten im Gedächtnis geblieben sind?
Es gibt so viele. Es gibt solche mit Prominenten, deutsch-amerikanische Freundschaft habe ich in ganz guter Erinnerung, das Duo aus Deutschland, das legendär war, Roger Federer, der Schweizer Tennisprofi, Spitzenpolitiker aus dem Bundestag, die auf Besuch waren in Australien, dann aber auch, wie ich vorhin sagte, einfach normale Leute, die tolle Geschichten zu erzählen wissen. Und dann auch, zum Beispiel Mauerfall, da hatten wir eine Serie damals, 9. November 1989, da konnten dann, ich glaube, 20 Jahre danach, vielleicht sogar 30 Jahre danach, haben wir nach Erinnerungen gefragt und die Leute riefen an, schrieben Briefe und das haben wir dann alles aufgezeichnet. Und da gab es tragische Geschichten, es gab auch lustige Geschichten. Ich kann mich erinnern, ein Hörer, der hat geschildert, wie er diesen Tag buchstäblich verpennt hat. Der ist halt abends ins Bett und am nächsten Morgen hat er sich ein bisschen gewundert, dass da der Bus nicht kam. Aber der hat erst nachmittags im Büro oder in der Werkstatt hat er erfahren, was da passiert ist.
Ja. Gibt es auch Sachen, die so schief gelaufen sind, dass du heute noch nachts aufwachst und denkst, oh mein Gott, was war da los?
Ja, also ich muss sagen, ich habe ja auf Hochdeutsch natürlich senden müssen und das ist meine intellektuelle Sprache, also ich fühle mich sehr wohl damit, aber es ist nicht meine Herzenssprache. Meine Herzenssprache ist mein Schweizer Dialekt und das ist nicht ganz so wie zum Beispiel Bayern oder, ich weiß nicht, Ostfriesland oder so. Es ist wirklich eine separate Sprache. Es ist mehr als ein Dialekt. Und mein Albtraum war immer, dass ich aufgewacht bin und ich habe gerade geträumt, dass ich die ganze Sendung auf Schweizerdeutsch präsentiert habe. Und dann schweißgebadet, gemerkt habe, ach, zum Glück war das nur ein Albtraum.
Gab es auch ganz große Überraschungen?
Ja, eigentlich viele Interviews haben sich dann, gingen in eine ganz andere Richtung, als man sich das erdacht hat oder als man am Anfang gedacht hat. Ich kann jetzt gar kein Beispiel nennen. Fällt mir gerade nichts ein. Aber ich habe mich auf jedes Interview gefreut, weil es jedes Mal eine Reise war in eine weite, offene Welt. Also das hat mir Spaß gemacht.
Christian Fröhlicher, unser ehemaliger Executive Producer vom deutschsprachigen Programm bei SBS, vielen Dank, dass du deine Erinnerungen mit uns geteilt hast.
Gerne und herzlichen Glückwunsch. 50 Jahre SBS, finde ich toll.
Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei facebook.com/sbsgerman.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.